willkommen all denen auch, die zu Hause an den Endgeräten den Gottesdienst später noch anschauen und einfach Anteil haben, was wir heute Morgen hier live erleben. Ich bin immer wieder froh, wenn ich nicht hier vorne alleine stehe, auch gerade wenn ich den Lobpreis leite. Ich bin so froh, dass Christine wieder mitgesungen hat, dass der Eliseo mitgetrommelt hat. Es ist so schön, im Team zu sein, und ich kann die Nervosität, die der Lothar gespürt hat, beim ersten Mal hier vorne allein zu stehen, schon irgendwie nachvollziehen. Also das ist ganz toll, dass du den Mut gefunden hast, die Herausforderung anzunehmen. Herzlich willkommen. Ja, wir feiern Gott in unserer Mitte als den Schöpfergott, der Neues bewirkt hat, der sogar den Tod besiegt und Auferstehungskraft offenbar gemacht hat. Wir haben das an Ostern gefeiert, und ich möchte heute Morgen einen Text lesen, der uns mit hineinnimmt in die Tage, in die Wochen nach Ostern. Wie Jesus mit den Jüngern zusammen war nach seiner Auferstehung und was er ihnen Wichtiges zu sagen hatte in diesen Tagen und Wochen, bis er zum Himmel aufgefahren war. Lukas berichtet davon in der Apostelgeschichte, und wir haben auch letzten Sonntag schon eine ganz spannende Predigt gehört von der Miriam über eine dieser Begegnungen, die Jesus mit Jüngern hatte. Es waren die Emmaus-Jünger, aber dazu später nochmal. In Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Dieses erste Buch, das war das Lukas-Evangelium als Erklärung. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Jesus hat in diesen 40 Tagen also sich immer wieder seinen Jüngern gezeigt. Nicht nur visuell sichtbar für die Augen, auch spürbar. Und offensichtlich haben sie auch miteinander gegessen. Jesus wollte ihnen auch in diesem ganz alltäglichen Geschehen des Miteinanderessens zeigen: Ich lebe wirklich. Ich bin wirklich auferstanden. Wer hat ihn alles gesehen als Auferstandenen? Am Morgen der Auferstehung die Frauen am Grab. So berichtet es Matthäus im Evangelium. Die Emmaus-Jünger haben wir letzten Sonntag gehört. Im Lukas-Evangelium Kapitel 24 wird berichtet, wie sie mit Jesus unterwegs waren und ihn nicht gleich erkannten und hinterher gemerkt haben, er war da. Brannte nicht unser Herz, während er mit uns gesprochen hat? Es war der ganze Jüngerkreis, die sich im Grunde genommen versteckt hatten aus Angst vor irgendwelchen Repressalien. Und Jesus kam in den geschlossenen Raum, hat sich ihnen gezeigt als der Auferstandene. Nur einer hat gefehlt. das war der Thomas. Und als die anderen erzählt haben, der Herr ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, er war hier in unserer Mitte, hat er es nicht fassen können, nicht glauben wollen. Und speziell für ihn kam Jesus 8 Tage später nochmal in diesen geschlossenen Jüngerkreis dazu. Und er konnte nur noch sagen, mein Herr und mein Gott. Schließlich am See Tiberias, als Jesus dieses faszinierende Gespräch mit dem Jünger Petrus hatte und sie alle wussten, das ist Jesus. Der Apostel Paulus beschreibt später einmal in seinem ersten Korintherbrief, dass es sogar 500 Brüder, also nicht eine leibliche Familie, aber alle, die zu Jesus sich gezählt haben, wurden als Brüder bezeichnet, weil sie alle Kinder Gottes in einer Familie sind, so wie wir heute auch Brüder und Schwestern sind. 500 auf einmal haben ihn gesehen. Er schreibt Jakobus und alle Apostel. Und schließlich sagt Paulus im 1. Korinther 15, Vers 8, zuletzt habe auch ich als Paulus ihn noch als den Auferstandenen sehen dürfen. Sind wir ein bisschen neidisch vielleicht, Jesus als Auferstandenen visuell zu sehen? Und dann hat er ihnen auch noch auf vielfältige Weise bewiesen, dass er lebt. Er wusste, das ist schwer zu fassen. Er wusste, es fällt vielen schwer, es wirklich für wahr zu halten. Aber er hat es ihnen gezeigt. Ich lebe wirklich. Die Kraft der Auferstehung war in ihm wirksam und hat ihnen die Augen geöffnet. Nicky Gamble, der den Alpha-Kurs begründet hat, schreibt, unzählige Millionen von Menschen haben im Lauf der Geschichte den auferstandenen Jesus erlebt. Und viele von diesen sitzen auch heute Morgen hier im Gottesdienst. Menschen jeder Hautfarbe, jeder Rasse, jeder Stammeszugehörigkeit, jeder Nationalität, von allen Kontinenten mit unterschiedlichem intellektuellen, sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund. Und doch haben diese Menschen alle eines gemeinsam. Die Erfahrung des auferstandenen Jesus Christus. Wilson Carlyle, der Gründer der Church Army, hielt einmal eine Predigt im Londoner Hyde Park. Er sagte den Menschen, Jesus lebt auch heute noch, aber da hat ihn jemand unterbrochen bei seiner Rede und rief dazwischen, woher weißt du das denn, dass Jesus auferstanden ist? Darauf erwiderte er, weil ich heute Morgen eine halbe Stunde lang mit ihm gesprochen habe. Ja, eine Kommunikation mit dem Auferstandenen. Gebet ist nicht Einbahnstraße. Auch Gottesdienst feiern ist nicht Einbahnstraße. Wir beten Gott an, wir reden nicht nur über ihn, wir reden zu ihm und er will zu uns sprechen. Hören wir zu? Millionen von Christen auf der ganzen Welt leben heute in einer Beziehung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Das ist meine persönliche Erfahrung. Schon mehr als 48 Jahre lebe ich mit Jesus in einer persönlichen Beziehung, habe seine Liebe und seine Macht in meinem Leben erfahren. Ich bin davon überzeugt, Jesus ist auferstanden und lebt. Nicky Gamble schreibt in einem seiner Bücher darüber, die Belege dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sind sehr zahlreich. Lord Darling, ehemals oberster Richter von England, schrieb als Jurist, dafür, dass dies die lebendige Wahrheit ist, gibt es so überwältigende Beweise, positive wie negative, Tatsachenbeweise wie Umstände, dass kein vernünftiges Gericht der Welt zu einem anderen Urteil kommen könnte, als dem, dass die Auferstehung wirklich wahr ist. Petrus macht allen Mut, als er seinen ersten Brief geschrieben hat. Das sagt er in einem der Sätze, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Wir gehören zu einer viel späteren Generation als damals die Jünger. Jahrtausende später. Und es gilt auch uns, was Petrus hier ausgedrückt hat. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Herzlichen Glückwunsch. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht selbst gesehen habt. Aber das Schöne ist, wir sehen etwas von Jesus in seiner schöpferischen Vielfalt, erlebt in seiner Gemeinde, in seinen Menschen, die über diese Erde gehen. Und das ist immer wieder erstaunlich, was Jesus mit seiner Kraft schöpferisch in Menschenleben verändert, wo man dann hinschaut und sagt, wow, wenn das Jesus bei dir hinkriegt, dann will ich ihn auch kennenlernen. Jesus hat aber diese 40 Tage nicht nur genutzt, um sich seinen Jüngern zu zeigen und sie von der Tatsache seiner Auferstehung zu überzeugen, sondern er hat viel mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Wenn man die Evangelien, die vier Evangelien liest, hat er ja ständig vom Reich Gottes gesprochen. Er hat viele Gleichnisse darüber erzählt und seine Jünger darauf aufmerksam gemacht. Dieses Reich Gottes war ein beständiges Thema von allem, was er gesagt hat. Und das hat er nun in dieser knappen Zeit von 40 Tagen nach Ostern wiederholt, vielleicht noch Einzelnes mehr erklärt. Und wir halten uns einfach an das, was uns bekannt ist. Was hat Jesus über das Reich Gottes gesagt zu seinen Jüngern? Ein Satz, der mich innerlich sehr bewegt, ist immer wieder aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6. Da sagt er zu seinen Jüngern, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Wir trachten ja nach vielem im Leben. Da gibt es die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ganz unten ist Sicherheit, dann kommt Essen und Trinken, Wohnung, Arbeit kommt auch dazu und vieles andere, was wir an Beziehung haben möchten. Wir trachten nach vielem im Leben, was uns wichtig ist und empfinden manches Mal auch Mangel in diesem oder jenem Bereich. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes. Macht euch zuerst darüber Gedanken, was Gott wichtig ist. Und dann sollt ihr eine Erfahrung machen, die euer Leben verändert, dass euch das alles andere zufallen wird. Was steht heute ganz oben bei dir? Jesus hat seine Jünger gelehrt und sicherlich auch in diesen 40 Tagen nochmal. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dass das kommt und Veränderung bringt. Und da geht es dann nicht nur um meine persönliche Veränderung, meine Errettung von meiner Schuld und Sünde, von diesem wunderbaren Neuanfang, dass ich neu anfangen darf mit Gott hier und in Ewigkeit. Es geht darum, dass nicht nur mein Leben verändert wird, sondern dass durch mein Leben etwas in meinem Umfeld verändert wird. Überall, wo Christen zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet haben, haben sie den Unterschied gemacht. In der Zeit, in der sie gelebt haben, an dem Ort, wo sie gelebt haben. Sie begannen in prophetischer Manier Missstände in der Gesellschaft anzuprangern und für Veränderung sogar zu kämpfen. Ich denke an Whitfield und Wesley, die in England unterwegs waren, um Reich Gottes zu bauen. Es war zeitgleich mit der Französischen Revolution, der Umsturz, der in Frankreich auf brutale Weise geschehen ist, hätte in England genauso gut passieren können. Aber diese Männer waren unterwegs, Whitfield und Wesley, haben Menschen auf Jesus Christus aufmerksam gemacht und deren Leben wurde verändert und durch sie wurde ihre Gesellschaft verändert. Und ernstzunehmende Historiker sagen wirklich, wenn das nicht gewesen wäre, hätte in England die gleiche Revolution stattgefunden wie in Frankreich. Christen, die wirklich zuerst nach dem Reich Gottes trachten, verändern nicht nur ihr eigenes Leben, sondern sogar die Gesellschaft, in der sie leben. Und wenn wir als Gemeinde beginnen, die Gesellschaft zu durchdringen und zu verändern, biblische Werte zu leben, dann werden die Menschen um uns herum uns nicht nur beobachten, sondern sagen, das will ich auch. Den Frieden, den du hast, den will ich auch. Die Liebe, mit der du lieben kannst, die will ich auch. Die Freude, die Quelle dieser Freude, die du hast, die will ich auch. Keith Warrington fasste unsere Berufung im Reich Gottes mit drei Bereichen zusammen, in denen wir leben. Das ist einfach mal die ganz persönliche Beziehung mit Gott und mit Menschen. Dass ich Gott und Menschen liebe, das ist ganz an oberster Stelle. Und dann die Verantwortung, die wir in unserer Welt wahrnehmen. Und schließlich, dass wir Jesus und sein Reich anderen Menschen erklären, es ihnen bringen, es ihnen wirklich weitersagen. Und deshalb ist das Gebet, dass das Reich Gottes kommt und sich entfaltet und entwickelt, immer wieder an oberster Stelle. Wir werden es halt auch nochmal beten, das Vater Unser. Wir können so in Gedanken mal mitbeten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das gilt heute. Und wenn ich so bete, dann bete ich für mein eigenes Leben. Da geht es um mein Herz, um mich selbst. Es geht um dein Herz. Wenn du betest, Reich Gottes, komm in mir. Ja, wenn in meiner Beziehung mit Gott etwas nicht stimmt, dann wird sich dieses Gebet nicht wirksam erweisen. Deshalb bete doch täglich, dass das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit, seine Freude, sein Friede in dir kommt, in dir. Dass in deinem Leben sein Wille geschieht, an diesem Tag, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinen Handlungen, sein Wille, sein Reich. Du brauchst wirklich Weisheit von Gott, um in deinem Zuhause, in deiner Arbeit, mit deinen Finanzen und anderen Ressourcen, die du hast, richtig zu leben, richtig zu verwalten. Wenn du also betest, Reich Gottes, komm in meinem Leben, Wille Gottes geschehe in meinem Leben, dann gebe ich Gott den Platz in meinem Leben, der ihm zusteht. Ich gebe Gott den Platz in meinem Leben, der ihm zusteht. Ich war am vergangenen Mittwochabend bei einer Gruppe Studenten hier in der Stadt. Junge Leute, die an einer FH da in Pforzheim studieren und auch wie wir an Jesus glauben. Und sie treffen sich einmal in der Woche und haben mich gebeten, ihnen ein kleines Seminar zu halten, wie man den Glauben an andere Menschen weitersagen kann. Und da war am Ende des Seminars eine Folie, die ich gezeigt habe, ein kleines Gebet, ein Gebet, das ein Mensch sprechen kann, wenn er einen Anfang machen möchte in der Beziehung zu Gott. Jesus Christus einzuladen, in das Leben hineinzukommen, die Schuld zu vergeben, wirklich ihn einzuladen, jetzt das Leben zu erfüllen, mir den Tod zu nehmen und sein Leben zu empfangen. Und da steht ein Satz in diesem Gebet, und sei du der Herr in meinem Leben. Und da hat mich einer der Studenten gefragt, wir haben so ein bisschen Interaktion gehabt, was bedeutet das denn, wenn mich jemand fragt, Jesus als Herrn in meinem Leben einzuladen, dann bedeutet das genau das, was ich gerade gesagt habe über das Reich Gottes. Dass ich sage, Gott, ich brauche deine Weisheit, ich brauche deinen Rat, wie ich umgehe mit all den Dingen des Lebens, die mich jeden Tag beschäftigen. Wie kann ich heute mein Leben als Christ führen, an meinem Arbeitsplatz? Ich frage dich, denn du bist mein Ratgeber. Was mache ich denn mit dem, was mir zur Verfügung steht, an Ressourcen, an Geld, an Zeit, an Begabungen, die ich habe? Wie gehe ich da richtig damit um? Da frage ich ihn, da trachte ich zuerst nach dem Reich Gottes in meinem Leben, indem ich sage, ich brauche wirklich Hilfe von dir, Gott. Und ich vertraue dir, dass du gute Wege für mich vorbereitet hast, dass ich das leben kann, dass ich sogar die Kraft habe, das wirklich zu tun. Es nicht nur zu verstehen, sondern auch wirklich zu tun. Das Reich Gottes soll kommen in meinem Leben. Das bedeutet, ich gebe ihm seinen Platz, der ihm zusteht, in meinem Leben. Aber nicht nur für mich selbst. Jeder von uns ist Teil einer Familie, stimmt das? Jeder von uns hat mindestens Eltern, sonst wäre er nicht hier. Und viele von uns haben einen Ehepartner. Und viele sitzen heute Morgen neben ihrem Partner. Und wenn du verheiratet bist, wenn du vielleicht sogar Kinder hast und betest, Reich Gottes, komm auch in meiner Familie, bei meinen Eltern, bei meinem Ehepartner, bei meinen Kindern. Wenn du das betest, dann geht es darum, dass im Leben dieser Menschen Gottes Gerechtigkeit, Gottes Friede, Gottes Freude in dem Leben dieser Menschen bestimmend ist. Ihr Lieben, das Leben fordert uns richtig raus und manchmal wird es sogar richtig hart. Manchmal werden wir mit Fragen konfrontiert, auf die wir keine Antworten haben. Warum passiert mir das jetzt? Und vielleicht ist es gut, noch viel mehr hineinzubeten. Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus bete ich jetzt, dass in meiner Familie auch das, was ich jetzt nicht verstehen kann, unter deiner guten Herrschaft ist und sich gut zum Guten entwickelt. Ich bete, dass in meiner Familie, in diesen Situationen, die es jetzt gerade besonders brauchen, dein Wille geschieht, dass dein Reich sichtbar wird und deine Heilung, deine neue Freude, deine Vergebung, all das, was wir so dringend brauchen, wenn wir für unsere Familie beten, nicht nur für uns persönlich, für unsere Familie. Komm, Reich Gottes, dann beten wir für die Bedürfnisse unseres Ehepartners. Und wir beten so lange, bis es wirklich so ist, dass meine Ehefrau, dass mein Ehemann, dass meine Kinder, dass meine Eltern das wirklich auch erleben. Vielleicht beten wir manchmal auch zu kurz. Lasst uns Gott bestürmen, dass sein Reich kommt in unseren Familien. Dass Ehen heil bleiben, ist keine Selbstverständlichkeit. Ehen, gute Ehen sind kein Selbstgänger. Da investieren wir immer wieder füreinander. Aber wir beten auch füreinander. Reich Gottes, komm in meiner Ehe, komm in meiner Familie, bei meinen Kindern. Wir beten füreinander, übernehmen hier eine geistliche Verantwortung. Aber wir brauchen so viel vom Reich Gottes in unserem Leben. Und Gott ist so bereit, uns zu beschenken. Er hat unendliche Ressourcen im Himmel. Deshalb sagt Jesus, betet doch, Reich Gottes, komm, Wille Gottes geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel ist so viel Gutes. Warum beten wir nicht mehr, dass es runterkommt auf die Erde? In unserem Leben, persönlich, aber auch in unserer Familie, habe ich gesagt. Und ein dritter Bereich möchte ich noch nennen, in unserer Gemeinde. Hier in der Christusgemeinde Pforzheim in der Rennfeldstraße. Ich möchte euch einfach sagen, die Miriam und ich als Pastoren, wir funktionieren nicht einfach nur. Man könnte ja sagen, wir haben studiert und wir könnten sagen, wir lesen die Bibel ja beruflich und dafür werden wir ja bezahlt. Schön und gut, wir haben eine Ausbildung und wir bekommen ein Gehalt dafür, dass wir hier sind. Aber das ist doch nur Randgeschehen. Wir brauchen so sehr euer Gebet. Ich sage es mal ganz explizit von hier vorne. Wir brauchen so sehr eure Gebetsunterstützung, dass Gott uns Weisheit gibt, dass Gott uns Mut gibt, dass Gott uns immer wieder neu Liebe gibt, dass Gott uns erfüllt mit all dem, was wir brauchen für diese Leiterschaftsaufgabe in Gemeinde. Wir tun es wirklich gern, aber wir brauchen Gottes Kraft, um es zu tun. Unsere eigene Kraft greift viel zu kurz. Ich sage es einfach mal deutlich. Ich bin so dankbar für jeden, von dem ich weiß, dass er für mich betet. Ich habe im vergangenen Jahr eine Person aus der Gemeinde gebeten, explizit, bitte bet für mich als Pastor in dieser Lebensphase, in der ich gerade bin. Und ich sage es euch, betet bitte auch für Miriam in dieser Dienstphase, in der sie jetzt drin ist. Und wir brauchen es. Wir sind so dankbar. Und wenn ihr uns sagt, ich bete für dich, das tut richtig, richtig gut. Wir brauchen das. Bet für Gemeinde, aber nicht nur für uns als Pastoren, als ältesten Kreis, Vorstand. Wir brauchen so viel Gebet, dass wir als Gemeinde uns entwickeln können. Dass wir nicht stagnieren, sondern dass einfach eine gute Entwicklung stattfindet, dass wir dahin uns entwickeln, wo Gott uns hinhaben möchte, dass wir das tun, was er mit uns tun möchte, dass wir das erkennen und die richtigen Wege gehen. Reich Gottes, komm hier in der Christusgemeinde Rennfeldstraße. Wir brauchen es. Und noch einen vierten Bereich möchte ich nennen, bevor ich weitergehe in der Predigt. Betet, das Reich Gottes in unsere Nation kommt, in Deutschland. Glaubt ihr, dass unsere Regierung Gebet braucht? Also kaum sind sie gewählt worden, mussten sie nicht nur die Corona-Krise weitermanagen, sondern jetzt auch diese Krise über den Krieg in der Ukraine. Ich möchte nicht in ihren Schuhen stehen. Die brauchen so viel Weisheit und Mut, richtige Entscheidungen zu treffen. Und dass sie nicht auf die falschen Leute hören, sondern dass Gott etwas bewegt in ihren Gedanken, in ihren Entscheidungen. Ich glaube, wir haben auch als Gemeinde Verantwortung für alle, die in Regierung sind, zu beten. Sei es hier in der Stadt, im Land Baden-Württemberg, aber für unsere Bundesrepublik Deutschland. Reich Gottes, komm in unserem Land. Ich bin so erschrocken über das, was kürzlich in der Pforzheimer Zeitung stand. Eine Statistik, die deutlich gemacht hat, dass der Einfluss der Kirchen, ich spreche jetzt von katholischen und evangelischen Landeskirchen, immer mehr abnimmt. Es sind inzwischen unter 50% der Bevölkerung, weniger als 50%, die noch Kirchenmitglieder sind. Wir wissen, das hat alles Gründe. Aber es ist erschreckend über die Entwicklung in unserem Land. Und wir können den Unterschied machen. Wir können den Unterschied machen, auch als Christusgemeinde Pforzheim, wenn wir uns vielleicht gar nicht so bedeutend fühlen hier in der Stadt. Wir haben eine Bedeutung hier in der Stadt. Wenn wir anfangen zu beten, Reich Gottes, komm in Pforzheim. Das macht den Unterschied. Lasst uns das wirklich tun, dass in unserem Land gute Veränderungen geschehen. Lasst uns auch die anderen Kirchen segnen, dass wir miteinander den Unterschied machen in unserem Land. Und es ist so wichtig, immer wieder auch zu sehen, wozu eigentlich. Es geht nicht nur um kurzfristige Veränderungen in dieser Lebenszeit. Ich bin ja immer wieder auf Bestattungen und lese dann aus Psalm 90, dass wir 70 Jahre alt werden und vielleicht sogar 80. Und wenn es noch mehr ist, dann war es viel Mühe und Arbeit. Das Leben ist so flüchtig und schnell. Und natürlich wollen wir, dass in dieser Lebenszeit, in unserem Leben, Reich Gottes kommt. Aber damit erschöpft es sich nicht. Wir haben noch ein anderes Ziel, ein größeres. Eines, wo eine Frau namens Corrie ten Boom nicht müde wurde zu sagen, Freunde, das Beste kommt noch. Alles, was wir vor unserem Sterben hier auf der Erde leben, ist nur die Probe, die Generalprobe auf das, was passiert, wenn wir diese Erde verlassen. Das Beste kommt erst noch. Das Ziel und die Vision des Reiches Gottes möchte ich nochmal deutlich machen mit einer kleinen Karikatur, die jetzt an der Wand zu sehen ist. Viele von uns kennen den Künstler, nicht persönlich, aber von seinen Bildern, Tiki Küstenmacher, bringt es immer wieder mal auf den Punkt. Manche kennen diese Karikatur schon. Und da sehen wir drei Männer, die alle arbeiten. Jeder bearbeitet einen Stein. Und das sieht nach einer ziemlich schweißtreibenden Arbeit aus. Jeder schuftet und macht. Der erste auf der linken Seite, der macht den Eindruck, als stände er kurz vorm Kollaps. Und der sagt völlig genervt, ich behaue einen Stein. Boah. Das Bild in seinem Kopf ist allein dieser graue Stein, an dem er arbeiten muss. Der zweite Mann in der Mitte, der scheint dem Zusammenbruch nicht ganz so nah zu sein, sieht aber doch reichlich erschöpft aus und denkt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Der sieht also nicht nur den Stein, er sieht sogar ein ganzes Fenster. Und ein großes Fenster, wo der Stein später einmal eingepasst werden soll. Aber der dritte, ganz rechts, der scheint dagegen fast glücklich zu sein, diese Schwerstarbeit auszuführen und sagt, ich baue eine Kathedrale. Dabei hat er die Vision eines riesigen, prachtvollen Doms im Kopf. Auf die Vision kommt's an. Woran arbeitest du? Wenn wir immer nur unseren winzig kleinen Teilbereich sehen, alle mitunter recht anstrengende, manchmal sogar gefühlvergebliche Arbeit, die wir hier investieren, da werden wir recht bald schlapp machen. Ich muss gerade an die Lego-Bausteine denken, die Miriam hier vorne im letzten Jahr gezeigt hat. Könnt ihr euch erinnern? Das ist auch schon ein bisschen der Gedanke, ich arbeite nicht nur mit zwei Legosteinen, sondern ich arbeite an etwas Größerem. Auf die Vision kommt es an. Ein prachtvoller Bau, an dem wir als Gottes Mitarbeiter mitwirken. Und das wird uns frisch halten, am Leben halten, wenn wir das im Auge behalten. Ich mache nicht nur mein kleines Ding hier, sondern das ist Teil von etwas viel Größerem. Das Wissen, dass wir als Gemeinde der Leib von Jesus Christus sind, der hier auf der Erde sichtbar macht, wer Jesus Christus ist. Ihn repräsentieren wir. Und das wird uns ermutigen, mit ganzem Einsatz exzellente Arbeit zu tun. Wir und unsere Ortsgemeinde hier repräsentieren in unserem Stadtteil hier Jesus Christus. Unsere Nachbarn sollen das sehen. Ich bin so dankbar, dass unser Tassenkaffee immer wieder auch mal draußen stattfindet, dass die Leute uns auch mal sehen. Sie sagen uns ja manchmal, die Nachbarn, dass sie uns singen hören. Und das finden sie sogar schön. Und ich finde es klasse, wenn wir rausgehen und gesehen werden. Wir repräsentieren Jesus Christus hier im Stadtteil. Da, wo du und ich wohnen, da ist Reich Gottes. Und durch dich wird es weitergebaut. Menschen sehen dir an, wer und wie Jesus Christus ist. Und komm selber in die Nachfolge und tragen wiederum dazu bei, Reich Gottes zu bauen. In seiner Abwesenheit hat Jesus seinen Kindern, seinen Jüngern Autorität und Kompetenz übertragen, dass wir ihn repräsentieren auf dieser Erde und an seinem Reich weiterbauen. Petrus schreibt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr seid nicht irgendwer, ihr seid ausgewählt. Er hat euch, er hat dich gewollt. Eine königliche Priesterschaft, eine ganz besondere Würde, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wow. Also ich habe hier lauter königliche Priester vor mir sitzen oder Priesterinnen. Wahnsinn. Wenn ihr das Gemeindehaus putzt, jetzt kommt's. Wenn ihr es stilvoll gestaltet, wie immer wieder auch sichtbar durch die Dekoration, dann geht es nicht nur darum, dass wir auf sauberen Stühlen sitzen und nicht über einen dreckigen Fußboden meckern, sondern ihr tut das, was ihr tut für den König. Dass sein Reich kommt, damit es bei ihm blitzt und blinkt, weil nur ein wahrhaft schönes Haus ihm angemessen ist. Wenn ihr die Kleinsten der Gemeinde während dem Gottesdienst betreut, dann tut ihr das nicht, weil man euch irgendwann dazu verdonnert hat, sondern ihr tut es, weil ihr den König repräsentiert und er Kindern ganz viel Wertschätzung entgegenbringt. An deiner Bereitschaft zu dienen, anderen Gutes zu tun, mit deinen Begabungen, mit deiner Zeit, da erkennen andere, wie Jesus Christus dient und erkennen an uns die Charakterzüge von unserem König Jesus Christus. Es ist nicht großartig. An deinem Leben, an meinem Leben können Menschen etwas von Gott erkennen. Sollen sie sogar. Wenn ihr nach dem Gottesdienst Kaffee kocht, dann tut ihr das nicht, weil ihr auf einer Liste steht und ihr heute eben mal dran seid, sondern ihr kocht für den König der Könige, den besten Kaffee, den es nur gibt. Ich glaube, die Melli, die würde am liebsten eine besondere Kaffeemaschine dazu noch einsetzen. Aber für Jesus, ne? Nicht nur, weil es gut schmeckt. Auch das. Aber für Jesus, das Beste. Und nicht nur, weil wir auf einer Liste stehen. Es geht um ihn, um sein Reich. Dann macht er Musik, als ständen die himmlische Chöre leibhaftig neben euch. Und ihr besucht die Alten und Kranken mit Hingabe, mit Zeit und Wertschätzung, weil das Dienst für euren König ist und er euer Handeln an diesen Menschen gleichsetzt mit Handeln an ihm persönlich. Ihr tut's für ihn. Dann steht nicht irgendein Mensch vor euch, sondern Jesus Christus steht durch diesen Menschen vor euch und ihm dient ihr. Euer Handeln ist so wertvoll Setzt doch alle eure Begabungen, eure Fähigkeiten, euer Herz ein, um an diesem Riesenprojekt Reich Gottes mitzuarbeiten und ihm Glanz zu verleihen. Was hat Jesus wohl seinen Jüngern in diesen 40 Tagen darüber gesagt? An diesem Projekt lohnt es sich mitzuarbeiten, weil es nicht wie jedes irdische Reich irgendwann mal sang- und klanglos untergehen wird, sondern dieses Reich Gottes hat Ewigkeitscharakter. Die Investition, die wir hier tätigen, zahlt sich in der Ewigkeit aus. Ja, alles, was wir auf der Bank anlegen zurzeit, bringt Minuszinsen. Ne? Aber was wir unserem Gott zur Verfügung stellen, das zahlt sich in der Ewigkeit aus. Nur ein paar Beispiele. Einen unvergänglichen Siegeskranz. In der Zeit, in der Paulus geschrieben hat, gab es auch diese Wettkämpfe in Olympia. Man wurde berühmt, wenn man dort etwas gewonnen hatte. Man bekam einen Lorbeerkranz, einen Siegeskranz aufgesetzt. War ein gemachter Mann oder Frau, je nachdem, welche Disziplinen es damals gab. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegeskranz gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam. Jene tun das um einen vergänglichen, wir aber um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Da, wo wir beten, Reich Gottes kommen. Da, wo wir drin laufen und uns hingeben, hineingeben, da gewinnen wir einen Siegeskranz. Wow, das wird das mal ein Ding sein, wenn wir vor Jesus stehen, kriegen wir einen Siegeskranz. Wow, du hast es geschafft. Du hast hier wunderbar Reich Gottes gearbeitet. Es ist zweitens eine himmlische Berufung. Es ist ja schön, wenn man eine irdische Berufung hat, oder? Wir haben es schon vom Beruf gehabt heute Morgen. Wir können dankbar sein, wenn wir einen Beruf haben, mit dem wir unser Geld verdienen. Und wenn das nicht nur irgendwie ein Job ist, den wir halt machen, um Geld zu verdienen, sondern sogar eine Berufung ist, wo wir wissen, das ist mein Platz, ich bin genau für diese Arbeit gemacht und das macht mir so viel Freude, das zu tun. Leute, es gibt eine himmlische Berufung, die noch größer ist, für die wir gemacht sind, für die wir bestimmt sind. An die Philipper hat Paulus folgende Worte gerichtet, einen Brief an die Gemeinde dort. Ich vergesse, was hinter mir liegt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, das Ziel vor Augen, jage nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott in Christus Jesus schenkt. Wow, ich bin durchdrungen von dieser Zielorientiertheit. Ich will da hinkommen. Ich will dieses Ziel erreichen. Eine himmlische Berufung, die über das, was diese Erde zu bieten hat, weit hinausgeht. Und drittens und letztens jetzt, da gibt es die Hochzeit des Lammes mit der Braut. Wir leben ja auch auf eine Hochzeit zu. Ein Paar wird im Juli heiraten. Wir freuen uns alle mit darauf, mit euch, wenn ihr das feiert. Aber da gibt es noch eine Hochzeit, die stellt alles in den Schatten, was wir uns je vorstellen können über Hochzeiten. In der Offenbarung, Kapitel 21, lesen wir, der Engel sagte zu mir, zum Johannes, der diese Offenbarung bekommt, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Ich nehme es vorneweg, das ist die Gemeinde, zu der wir auch gehören, die weltweite Gemeinde von Jesus durch die Jahrhunderte hindurch. Und dann geht ein wahres Feuerwerk los, wenn diese Braut auftaucht, an Pracht und glanzvollen Beschreibungen. Ich kann mir förmlich vorstellen, wie Johannes nach Luft schnappt und um Worte ringt, um diese göttliche Prachtentfaltung im neuen Jerusalem beschreiben zu können. Eine Hochzeit, ein Fest. Hochzeit ist ja immer Hochzeit. Etwas ganz, 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 ganz Besonderes. Das kommt alles noch, das Beste kommt noch. Und dafür leben wir im Reich Gottes. Es wird glanzvolle Helligkeit herrschen und alles Dunkle, alles Zwielichte, was uns hier zu schaffen machte, wird nicht mehr vorhanden sein. Und wir werden dem König dienen. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Vision vom Reich Gottes dich und mich begleitet und durchträgt durch unseren Lebensalltag, bis Jesus kommt, bis wir vor ihm stehen. Amen.